Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de. Ich bin der Manu. Da drüben sitzt der Daniel.
Am Start bin ich, wenn ich das sagen würde.
Am Start bist du. Und wir haben heute eine gemütliche Zweierrunde. Hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich.
Nee, tatsächlich, ne? Machen wir immer seltener, weil wir selbst, wenn wir zu zweit sind, uns eigentlich immer einen kompetenten Gast dazu holen. Also das heißt, es wird ein Shitstorm der Inkompetenz heute, wenn wir das zu zweit hier machen müssen. Ne?
Oder vielleicht ganz anders, weil wir beide nämlich uns sehr ausgiebig mit dieser Serie auch, die Serie ist jetzt übertrieben, aber Far Cry 3 und Far Cry 4 haben wir beide sehr gefeiert. Und darüber soll es heute auch gehen. Far Cry 4 ist heute unser Thema und wir haben eine aufregende Reise nach Kirat hinter uns.
Und es sind die Ubisoft-Festspiele, ne? Also das ist dieser Zeit, ja. Aus der großen, hey, lass uns doch mal 3 Open-World-Spiele mit 30 plus Spielstunden innerhalb von einer Woche raushauen. Mal sehen, was dann passiert. Weil, also jetzt mit 2 Assassin's Creed, die jetzt wirklich nicht kurz dauern, und Far Cry ist auch so ein Spiel, wo
ja,
man.
Und The Crew hat Zeit. The Crew hab heute die Nachricht bekommen, bei The Crew sollte man sich 30 bis 40 Stunden Zeit nehmen. Das kam jetzt heute auch noch dazu.
Auch Ubisoft. Ja, also das ist schon
unfassbar.
Es ist natürlich immer leicht, sie aus einer externen, bequemen, wie sagt da der Engländer, so dieser Sofa-Kritiker, so nach dem Motto, der sitzt halt auf seinem Sofa und da lässt sich immer klug daherreden, aber also dass da nicht mal frühzeitig jemand irgendwie im Marketing die Notbremse gezogen hat und gesagt hat, Leute, das müssen wir irgendwie entzerren, weil klar kann man jetzt sagen, gut, das eine ist die alte Konsolengeneration, die neue Konsolengeneration, Far Cry ist jetzt ein Shooter und jetzt kommt das Autorennspiel, so nach dem Motto, das überschneidet sich nicht. Ich bin aber tatsächlich der Meinung, dass das schon irgendwie, dass es so Kreise gibt, die halt in der Mitte so einen geknüllten Punkt haben, wo sie sich überschneiden und dass schon nicht alle jetzt Geld haben, sich diese 4 Spiele zu kaufen, obwohl sie vielleicht interessiert wären.
Ja, wobei du aber ja generell immer das Problem hast. Also es gibt ja kein Release-Fenster mehr, wo gar nichts rauskommt. Also was zurzeit alles rauskommt, da macht sich Ubisoft ja nicht nur selber In-House-Konkurrenz, sondern es kommt ja einfach dermaßen viel raus. Telltale wirft gerade auch 2 Spiele gleichzeitig raus, wo du dich auch fragst, was soll das denn jetzt und so. Also gerade ist eh irgendwie Amok. Aber Amok ist ein gutes Stichwort. Wir können da nur spekulieren, was die strategischen Gründe sind, aber das soll ja auch gar nicht groß unser Thema sein. Wir haben Zeit gefunden, um Far Cry 4 zu spielen und darüber möchte ich gern mit dir reden. Weil ich habe mich sehr auf Far Cry 4 gefreut. Ich mochte den Vorgänger sehr, 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 sehr gerne. Weil der kam nämlich witzigerweise zu diesem ganzen Spiel des Jahres Gedöns 2010 fast schon zu spät. Also der kam
im Dezember, ne?
Der kam im Dezember, da waren die ganzen Awards schon rum, da waren irgendwie, der ganze Hype war schon rum, alle waren schon irgendwie unterm Weihnachtsbaum und haben sich mit Gänseleber vollgestopft und hat irgendwie keiner Far Cry 3 mitbekommen, aber gespielt haben es dann doch sehr viele, hatte ich so das Gefühl. Aber der ging damals ein bisschen unter und jetzt Far Cry 4 kam so mitten ins Release-Fenster rein. Und ich habe mir aber irgendwie Zeit für diesen Titel genommen, weil er mich im Vorfeld sehr angesprochen hat, was so die ganze. Ich hatte einfach sehr viel Bock drauf, sowas wie Far Cry mit einer modernen Grafik-Engine zu spielen. Und dieses Kirat hat mich auch total angesprochen, was ich bis dato gesehen hatte. Wie ging es dir denn?
Ubisoft schafft es immer perfekt, mir total Laune auf die Spiele zu machen mit den Trailern. Da muss man einfach der PR-Abteilung auch ein Kompliment machen, weil sie halt immer solche Trailer raushauen, wo ich voll Bock hab. Und war das auf der E3, wo sie diesen Trailer gezeigt haben, wo du im Prinzip die ersten 4-5 Spielminuten siehst, und dann kommt dieses Should I stay or should I go Lead, und dann bist du so, boah, ich will jetzt loslegen, so. Und da muss man halt einfach. Also das macht ja auch einen Teil des Reizes irgendwie aus. Ich meine, deswegen verfolgen wir auch so eine E3 total aufmerksam, weil man kann jetzt da immer sagen, oh, ihr Hype-Opfer und meine Güte, lasst euch doch da nicht so einlullen. Aber für mich, mir macht auch diese Vorfreude auf ein Spiel, ist für mich ein Teil der ganzen Videospielkultur. Und ich lasse mich da auch gerne mal hypen, also gebe ich ganz offen zu. Und bei Far Cry 4 war es auch so, dieser Trailer, der dann mit diesem fetzigen Song so endet, das war so, okay, ich will jetzt da rein in die Berge und losballern, und dann siehst du halt, wie er mit der Zipline irgendwo runterfliegt und dann wälzen die Elefanten irgendwie durch so ein Camp durch und ein Tiger kommt, und dann denkst du dir, okay, diesen Chaos-Faktor, da habe ich jetzt voll Bock drauf und das möchte ich jetzt erleben.
Ja, also mir geht's da auch so. Ich finde auch, dass Vorfreude dazugehört. Ich finde, man darf ruhig hypen und man darf sich auch ehrlich und emotional auf ein Spiel freuen. Man kann es ja trotzdem, auch wenn es dann da ist, neutral ist jetzt ein blödes Wort, aber nüchtern betrachten, falls es dann halt doch nicht diese Erwartungen erfüllt. Also Hype hat ja oft auch immer so dieses negative Beigeschmack, aber ich finde, Hype kann auch total Spaß machen. Also ich fahre gerne ab und zu auf dem Hype-Train. Manchmal funktioniert es dann halt auch nicht. Also bei Watch Dogs zum Beispiel hatte ich auch total Bock auf das Spiel. Da haben die Trailer auch funktioniert und die Messeberichte haben auch funktioniert, aber beim Spiel selber hat es dann bei mir gar nicht gefunkt. Und bei Far Cry 4 war ich jetzt auch voller Vorfreude und die hat sich dann auch im Spiel übertragen. Also dieser Transport, diese erste halbe Stunde im Spiel, die funktioniert dann auch. Man ist sofort in dieser Welt drin. Also mich zumindest hat es total reingezogen. Ich hatte gleich Lust, diese Welt zu erkunden und da Blödsinn anzustellen. Und das hatte so ein bisschen das Gefühl wie nach Hause kommen. Also weil wer Far Cry 3 gespielt hat, das wird dem Spiel ja auch ein bisschen vorgeworfen, der findet sich in Far Cry 4 auch sofort zurecht. Es ist von der Mechanik und vom Grundaufbau ist es die gleiche DNA.
Exakt gleich. Also ja. Da hat sich wirklich spielerisch wenig bis gar nicht getan, muss man sagen. Aber das ist wirklich Stagnation auf hohem Niveau, weil Far Cry 3 einfach für sich genommen schon ein super tolles Spiel war und mein Gott, dann kommt es halt einen neuen Schauplatz, einen neuen Helden, einen neuen Anti-Helden und was soll man dann groß dazu sagen? Dann sagt man halt, ja gut, ist nicht viel passiert, aber mein Gott, ist ja trotzdem dann für sich ein super Spiel. Und
ich meinte übrigens 2012 vorhin, ich glaube, ich habe aus Versehen 2010 gesagt, weil ich gerade sagen wollte, oder? 2012 kam Far Cry 3, ja.
Stimmt, man ist schon so völlig irritiert, wenn mal der Vorgänger nicht im letzten Jahr rauskam.
Dann weil ich mich gerade betonen wollte, es ist ja auch keine jährliche Serie bis jetzt. Also bei Assassin's Creed komme ich nicht mehr so richtig hinterher mit den ganzen, mit den jährlichen Releases. Bei Far Cry fand ich das jetzt einen guten Abstand, dass ich auch wieder Lust habe auf diese Formel, nenne ich es jetzt mal. Und das Setting bietet auch dadurch, dass es eben jetzt auch auf der aktuellen Konsolengeneration stattfindet, auch das, was Far Cry 3 schon gut gemacht hat, funktioniert jetzt auf Far Cry 4 sogar noch besser. Also so diese durch die Landschaft mit Pfeil und Bogen zu schleichen und irgendwie auf wilde Tierart Jagd zu gehen, dann irgendwie sich doch wieder ablenken zu lassen, weil da irgendwo ein Scharmützel entfacht, dann gehst du da wieder hin, dann reitest du auf einem Elefant in ein gegnerisches Fort rein und du hast so viele Möglichkeiten. Das ist einfach wie so ein Riesenspielplatz. Und der wirkt auch einfach so lebendig, weil immer irgendwo was passiert. Also du wirst die ganze Zeit abgelenkt, du hast immer was zu tun, ohne aber so diese To-Do-Listen-Charakter von einem Assassin's Creed zu haben. Also bei mir habe ich immer, mich schreckt diese Assassin's Creed-Map immer so ein bisschen ab. Und bei Far Cry 4 fühle ich mich da im Gegenzug eher eingeladen, da zu erkunden und irgendwie Sachen auszuprobieren.
Ich habe das bei Assassin's Creed Unity ja dieses One More Thing genannt. Mhm. Und zum Glück haben das die hochbezahlten Apple-Anwälte noch nicht mitbekommen und haben sich deswegen noch nicht verklagt. Aber das stimmt, gerade bei Far Cry und jetzt bei Far Cry 4 kommt es mir noch ein Tick krasser vor, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt noch mehr zu tun auf der Karte als bei Far Cry 3. Vielleicht habe ich das rückblickend irgendwie falsch in Erinnerung, aber da habe ich irgendwie das Gefühl, da haben sie halt noch mehr Nebenmissionen, noch mehr Zeug, was man tun kann, noch mehr Zeug, was man sammeln kann, auf die Karte gepackt. Und du hast wirklich so dieses, oh, was ist denn da drüben los? Ah, da kann ich jetzt irgendwie so eine Maske einsammeln, irgend so ein Collectible. Hier, schau mal, da vorne rennt gerade ein Nashorn. Ich brauche ein Nashorn, weil ich da irgendwas mit craften will. Dann renne ich da nochmal hin. Da steht der Hubschrauber. Ich fliege mal schnell mit dem Hubschrauber rum, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Und da unten ist ein Camp, das nehme ich jetzt mal ein. Und zack, sind halt irgendwie 2 Spielstunden rum, ohne dass man irgendwie wirklich eine Mission gespielt hat, sondern hat einfach nur Zeit mit Quatsch vertrödelt.
Also, konkretes Beispiel. Ich habe irgendwie das Spiel bekommen, habe es dann eingelegt. Hab dann 3 Stunden gespielt oder so und dann nach den ersten 3 Stunden ich dann so, ich könnte ja mal mit Daniel Koop ausprobieren. Und du dann so, ja, komm doch in mein Spiel rein. Und ich so, ja, ich sehe keine Koop-Option, die ist irgendwie nicht da. Und du so, hä? Und ich so, ja, hier an der Stelle steht es nicht. Und dann ist uns aufgefallen, ich habe die Koop-Mission noch gar nicht freigeschaltet, weil das musst du erst durch die ersten 5-6 Missionen wirst du quasi so durch die Grundmechaniken durchgeleitet. Und wenn du aber nicht die Story-Missionen lang spielst, kannst du trotzdem schon 5 oder 10 Stunden in diesem Spiel verbringen mit Türmen einnehmen, mit Tiere jagen, ohne dass du überhaupt diesen Koop-Modus freischaltest. Also die Welt ist so groß, Und du wirst ja auch nicht künstlich begrenzt am Anfang. Du kannst ja wirklich auch rumlaufen, du kannst gleich in Helikopter steigen, du kannst alles Mögliche gleich machen, ohne dass du gezwungen wirst, jetzt irgendwie diese Story-Missionen machen zu müssen. Das fand ich dann irgendwie amüsant, dass ich dann erstmal wieder zurück musste ins Basislager, um diese Anfangsmissionen zu machen.
Weil das Spiel dich tatsächlich nach diesen 5-10 Minuten oder was es da ist, dieses, was man eben auch von der E3 kennt, einfach mal in diese offene Welt entlässt. Und dann halt so, ja, viel Spaß. Kannst jetzt die Story-Mission weitermachen, empfehlen wir dir auch so ungefähr, weil das bringt auf jeden Fall was, weil du dann halt solche Sachen wie Koop freischaltest und auch und die Funktionen so, ja. Genau, und die Funktionen erklärt bekommst, musst du aber nicht, kannst aber erstmal rumstreichen.
Wenn du Far Cry 3 schon gespielt hast, dann findest du dich, wie gesagt, auch gleich zurecht, ja. Wir müssen jetzt vielleicht noch ganz kurz mal einen Schritt zurückgehen für Leute, die Far Cry 3 nicht gespielt haben. Wir beziehen es jetzt immer sehr stark darauf. Also es ist ein Open-World-Shooter, das hast du ja schon gesagt. Im Grunde ist es eigentlich schon in erster Linie ein Ballerspiel. Also die meiste Zeit verbringst du schon damit, aber es ist in der Form sehr frei. Also im Gegensatz zu anderen Ego-Shootern ist es nicht zwingend immer notwendig, dass du frontal wie Rambo reinläufst, sondern im Gegenteil, du kannst sogar sehr gut viele der Missionen und viele der Aufgaben auch schleichend erledigen oder in irgendeiner Mischform. Sprich, du sniperst am Anfang 3-4 Wachen weg, dann schnappst du dir irgendwie einen Hubschrauber, fliegst dich von oben im Fallschirm runter und innen drin bist du dann der Rambo oder du legst Sprengsätze. Also du bist da recht frei in der Vorgehensweise, wie du diese Aufgaben erledigst. Und das gefällt mir an Far Cry eigentlich fast mit am besten, dass du immer nach Lust und Laune irgendwie vorgehen kannst.
Ich liebe das, weil das ist der absolute Gegenentwurf zu einem Call of Duty, weil Call of Duty ja dem Spieler mittlerweile nicht mal mehr zutraut, dass er den Ausgang des Levels selber findet.
Oder selber Motorrad zu fahren.
Genau, und einfach nur noch sagt, hier, lauf diesem Typen nach, der irgendwie 2 Meter vor dir läuft und wenn der schießt, schieß in die gleiche Richtung und dann explodiert alles. Und bei Far Cry 4 ist halt so, dass du da einfach wirklich viel mehr Wahlmöglichkeiten hast. Das ist viel, viel herausfordernder. Weil es teilweise ja auch irgendwie schief geht. Also wie man so schön sagt, so nach dem Motto, der beste Plan ist in dem Moment hinfällig, wo die erste Kugel fliegt. Und das ist auch meistens bei Far Cry so. Du schleichst außenrum, überlegst dir dann so, okay, dann mache ich den weg, dann springe ich da auf das Dach von dem Lager und meistens wirst du dann doch irgendwie entdeckt, dann geht irgendwas schief und dann bricht meistens das Chaos aus. Im positiven wie im negativen Sinn. Also sehr unterhaltsames Chaos, das halt auch einfach irgendwas so schief geht, dass du es da nicht mehr kontrollieren kannst. Also ich habe so viele Momente gehabt, wo dann irgendwie, ich bin irgendwo auf einer Straße langgelaufen und dann kam auf einmal so ein Jeep vorbei mit 2 Feinden. Die haben dann angehalten, haben auf mich geschossen und dann dachte ich so, oh scheiße, man wollte wegrennen. In dem Moment kommt halt ein Elefant und trampelt einfach dieses Auto so zur Seite. Und dann war halt so dieses, okay, was ist denn jetzt passiert? Und dann ist mir erstmal klar geworden, okay, einer dieser Schüsse muss wohl in die Richtung von diesem Elefanten geflogen sein und dann ist der sauer geworden, losgetrampelt und auf einmal stand ich halt da und dieser Elefant hat rumgetrötet und hat aber mich nicht angegangen, weil er mich offenbar nicht als Feind betrachtet hat. Ja. Und es war so dieses, okay, ja, super, dass die KI in dem Spiel im Prinzip auch solche absurden Situationen dann irgendwie berechnen kann, nenne ich es jetzt mal.
Ja, und sowas entsteht halt dadurch, dass es eben eine lebendige Welt ist. Also wie gesagt, diese Patrouillen, die fahren eigenständig rum, die können in die Quere kommen und dann entstehen daraus wieder Sachen. Aber auch ganz klassisches Beispiel, ich will so ein Vor einnehmen und dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit, auch so ein Stück Fleisch, was du beim Jagen dann eben schlachtest, wenn du die Felle abziehst, ins Lager zu werfen, um irgendwie wilde Tiere anzulocken. Also dann kommt dann halt zum Beispiel so ein Löwe oder so ein Bär oder irgendwas aus dem Gebüsch und greift dann die Leute an, weil die da drin halt auf einmal dann bei diesem Stück Fleisch sind und dann noch anfangen, auf den zu ballern. Und dann beobachte ich das aus meinem Fernrohr von weiter Ferne und kicher mir ein, wie die gerade von wilden Gesocks angegriffen werden. Und denke, das lasse ich jetzt mal schön den Tiger machen. Und in dem Moment kommt so ein bescheuerter Honigdachs um die Ecke und greift mich an und ich zappel wie ein Blödmann rum. Und dadurch entdecken die mich dann wieder und dann bricht das Chaos halt los, weil du selber auch von Tieren angegriffen wirst, ohne dass du es jetzt erwartest oder damit rechnest. Und solche Situationen sind dann auch genau diese Elemente, die du dann halt auch wieder erzählen kannst und über die du dich dann auch wieder austauschen kannst. Und sobald du den zweiten Spieler per Koop einlädst in dieses Spiel, steht dir die ganze Welt halt auch zu zweit mit dem ganzen Chaos offen. Ja. Das Einzige, was du nicht machen kannst, sind Story-Missionen, was auch total gut ist, finde ich, weil du dich dann eben im Singleplayer auch auf die Story konzentrieren kannst. Aber alles andere, was in diesem Spiel frei zugänglich ist, kannst du eben auch zu zweit im Koop-Modus machen und da passieren eigentlich am laufenden Band irgendwie so komische Dinge.
Also dieses Spiel ist gerade im Koop, wenn man dann zweiten Spieler mit dazu nimmt, voll von so Battlefield-Moments. Und die mag ich tatsächlich, viel lieber als, also ich muss immer wieder den Call of Duty das auspacken. Das tut mir auch sehr leid für die Call of Duty Leute. Aber da ist halt alles, was da passiert, ist halt von vornherein gescriptet und inszeniert. Und bei Battlefield, beziehungsweise jetzt bei Far Cry, wenn man mal diese Battlefield-Moments so aufgreift, da passiert halt Zeug, was du einfach so nicht geplant hast, was aber halt viel witziger ist. Also eine Szene ist mir passiert im Koop, wir sind da mit diesem, was übrigens ein Gyrocopter ist und kein Helikopter, ja, also sprich so ein Ultraleichtflieger ist das eigentlich. Und ich stand so am Hang, beziehungsweise mein Koop-Kamerad stand am Hang, ich wollte landen, um den aufzunehmen, und der läuft los, auf einmal sehen wir nur Explosion, beide tot. Also, was ist denn jetzt passiert? Und dann haben wir gecheckt, weil ich am Hang gelandet bin und so leicht schräg stand, ist der mit dem Kopf in den Rotor reingelaufen und dann ist der Hubschrauber explodiert. Und dann haben wir uns da sehr gefreut. Und weil es einfach so, das ist schon fast, also das schafft nicht mal Chuck Norris schafft es vielleicht. Aber mit bloßen Händen zum Absturz zu bringen, ja. Nämlich mit dem man einfach seinen Kopf in den Rotor hält. Und lauter so Zeug passiert da halt. Oder wir haben zum Beispiel ja zusammengespielt, Manu, wo wir dann irgendwie so eine Großwildtreibjagd gemacht haben. Und dann sind wirklich unter uns die Rehe, so wie man es aus so Naturfilmen kennt, wo dann irgendwie der Hubschrauber oben fliegt und die Rehe laufen so zickzack und versuchen halt vor diesem Hubschrauber wegzulaufen.
Wir sind wie zwei Putins mit nacktem Oberkörper, sind wir über das Gehölz genau. geflogen und haben mit Granatenwerfer nach unten auf Nashörner geschossen. So war es nämlich.
Ja, aber es macht halt ultra Laune. Also ja. Da habe ich auch erstmal gemerkt, wie viel Spaß so eine Großwildjagd macht. Kann den Putin schon verstehen jetzt, muss ich sagen.
Ja, oder immer auch so klassische Momente. Manu, geh mal, ich sniper hier, geh du zum Mörser und räum das Lager leer. Ich schleich zum Mörser. Du wirst irgendwie entdeckt auf dem Dach, die Hölle bricht los. Ich lieg am Boden, weil ich getroffen wurde, und dann kannst du noch so ein bisschen, so Gears of War-Style, kannst du halt noch ein bisschen schießen. Und dann gucke ich so, oh, ich muss aufpassen, dass keiner an den Mörser geht, dreh mich um. Dann steht da einer, ich Kopfschuss reingesammelt, und in dem Moment schreist du mich an, Manu, das war ich, du Depp!
Also ich solche wollte Momente zu dir hinlaufen.
Ja, du wolltest mich retten. Du wolltest mich retten, und ich habe nichts Besseres zu tun, als dir in den Kopf zu schießen. Ja.
Aber auch mit, also nicht mal irgendwie mit
einem Granatwerfer.
Mit Granatwerfer ins Gesicht geschossen.
Aus einem Meter Entfernung.
Also das ist wirklich, also der Koop, auch wenn da viele mal sagen, ja, der bringt ja nicht viel, aber ich finde, der ist nett, den muss man ja nicht machen, aber es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen und mal reinzuschnuppern, weil man da
großartig.
Ja, wirklich was Cooles Neues erlebt. Und
es hat so einen Mini-Nachteil, dass man halt immer bei einem zu Besuch ist. Also derjenige, der hostet quasi, bei dem wird das Spiel weitergeführt, was dort alles freigeschaltet wird. Also wenn du ein Lager einnimmst, dann ist es nur auf dieser Map eingenommen, bei dir zu Hause dann nicht. Aber alles, was du so findest, so Collectibles, Masken oder auch Tierfälle oder Items oder Waffen, die du freischaltest, das nimmst du alles mit nach Hause quasi auf deine Map.
Und genau, also du nimmst alles mit, was an den Charakter gebunden ist. Also
genau, sprich, alles, was auf der Karte ist, bleibt nur bei dem, genau.
Aber ich fand es gar nicht so schlimm, weil wir teilweise dann, wenn wir gespielt haben, haben wir ein Voreingenommen. Das hat dann so mäßig gut geklappt. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Und jetzt wechseln wir zu dir ins Spiel und versuchen das jetzt noch mal quasi, nachdem wir es perfektioniert haben, dort nochmal in gut hinzubekommen. Das heißt, hat natürlich den Vorteil, du kannst diese ganzen Fors und alles, was du halt machst, zweimal machen.
Ja, es ist genau richtig so, finde ich. Also, und es ist halt auch so seamless in Anführungsstrichen. Klar, lädst dann kurz, aber du startest quasi deine Kampagne, spielst, und dann siehst du, da kommt jemand in deine Friendslist online, und dann kannst du sagen, ja, komm doch rüber. Und dann lädt's halt kurz, bis die Daten geladen sind, und dann kannst du aber auch gleich weiterspielen. Also du musst jetzt nicht irgendwie den kompletten Spielmodi oder so wechseln, sondern das geht relativ nahtlos ineinander.
Ja, es könnte noch ein bisschen nahtloser sein, dass der andere dann einfach zum Beispiel rausgeht aus der Partie und dann bleibst du einfach an der Stelle. Das funktioniert halt leider nicht so ganz. Du musst dann auch wieder raus und musst dann wieder neu starten. Aber es geht, also Ich habe, falls du dich noch erinnern kannst, im Vorfeld gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob dieses Hochgebirge-Setting wirklich gut ist für das Spiel, weil ich die Insel so als perfekte Landschaft für so ein Open-World-Spiel gesehen habe.
Ganz kurz, Far Cry 3 war eben eine Insel, so Karibik-Insel oder sowas. Oder Insel. Wo war das? War das irgendwo ein festes Setting?
Ja,
jetzt sind wir ja richtig in Nepal. Beim dritten war das ja
Fürath.
Ja, aber halt vom Kulturkreis her. Seite.
Stimmt, ja. Also Teil 3 war halt wirklich zwei Inseln, wenn man sogar genau das nimmt. Also im späteren Spielverlauf hat man dann noch die zweite Insel freigeschaltet. Und da gab es auch unterschiedliche, so größtenteils war das natürlich so, ja, wie du richtig sagst, so, na, Insel-Zeugs. Und jetzt im vierten Teil hat man halt wirklich ein Hochgebirge. Und das ist dann auch, also ich muss sagen, Ubisoft hat mich da echt Lügen gestraft, weil dieses Hochgebirge als Setting perfekt passt. Ja. Weil es ist wirklich, es ist auch kein echtes Hochgebirge, muss man sagen, sondern es ist im Grunde ein großes Tal, was am Rand mit so ganz hohen Bergen eingeschlossen ist, über die du auch nicht rausfliegen kannst. Also der Gyrokopter hat so eine, weil dann die Luft zu dünn wird, ist dann so das kurze Argument, was sie dir da bringen. Dann piepst der halt so und dann kannst du ein Stück höher fliegen und dann geht einfach der Rotor aus und du trudelst so langsam nach unten. Das heißt, du kannst eigentlich nicht rausfliegen aus diesem Tal. Und ab und zu gibt's mal so ein paar Hochgebirgemissionen, also wo du dann wirklich oben im Schnee bist. Aber die werden dann extra getriggert und dann auch extra mit einem Ladebildschirm geladen. Aber im Grunde war ich echt überrascht, wie gut dieses Hochgebirge-Setting funktioniert hat, weil sie dann tatsächlich auch so ein paar kleine Kniffe mit reingebracht haben, den Gyrokopter, den wir schon angesprochen haben. Aber zum Beispiel, du kannst jetzt auch so klettern, indem du dann an so Kletterpfaden zum Beispiel oben siehst du, dass du dich da einhaken kannst und dann schießt du halt ein Seil hoch und kannst dann da raufklettern, beziehungsweise wenn du von oben kommst, kannst du dich einhaken mit deinem Kletterseil, dann abseilen. Und du merkst schon, dass das Spiel so ein bisschen, ich sag mal, mehr an Höhe gewonnen hat von dem ganzen Design der Karte, aber du hast genau die gleichen Flüsse und Seen und so drin, was man auch schon aus Far Cry 3 kennt. Also ja, das haben sie echt sehr gut umgesetzt.
Also genügend Abwechslung auch in der Karte. Und es gibt dann auch ein paar Story-Missionen, die dann im Schneegebiet im Himalaya selber quasi spielen. Da kannst du jetzt nicht zu Fuß hinlaufen. Du hast dann halt so einen Sherpa, der dich dann dahin führt. Aber ist auch sehr cool. Also du hast von der Landschaft her ist es wunderschön anzugucken und du hast so viel Abwechslung da drin. Also ich kann mich überhaupt nicht satt sehen an diesem Kirat. Finde es großartig. Also wenn das jetzt noch mit Virtual Reality Helm rauskommt, dann kannst du da drin wirklich einfach wie so ein Free Roaming irgendwie Tour anbieten und kannst da irgendwie dich stundenlang rumbewegen und die Landschaft genießen. So sieht wirklich so fantastisch gut aus, finde ich.
Das schon. Ich fände aber, das Streaming hätte noch ein bisschen besser sein können. Also, weil ich habe schon manchmal auf der PS4 so ein bisschen aufploppende Elemente. Da muss ich sagen, das hat GTA 5 auf der alten Konsole schon besser hinbekommen. Dieses, dass du, also Streaming ist da vielleicht das falsche Wort, sondern dieses Level of Detail. Sprich, wenn du weiter weg bist, siehst du das halt nicht alles so genau. Und je näher du rankommst, desto mehr und desto detailliertere Umgebungstexturen und alles wird geladen. Und da merkt man schon, okay, manchmal hast du halt irgendwie schon so, dass dann auf einmal so plopp, so eine neue Baumreihe einfach aufploppt. Und das kann man verschmerzen. Aber da muss ich sagen, da habe ich auch schon Spiele gesehen, die es besser hinbekommen haben.
Aber wenn es dann aufgeploppt ist, ist es wunderschön.
Das schon, ja.
Also auch diesen Ausblick, wenn du dann mal eben auf so einem hohen Turm, du hast ja auch wieder diese typischen Türme, die du einnehmen musst, also diese Ubisoft-Formel, das werden sie, glaube ich, nicht mehr wegkriegen, dass du Funktürme einnehmen musst, egal in welchem Spiel. Anscheinend hat auch The Crew jetzt irgendwie so Türme, die
wo du mit dem Auto hochfahren, ja.
Das ist fast schon, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass sie es ein bisschen auflockern. Also diese Spielmechanik ist jetzt einfach so, die ist jetzt einfach so drin. Aber wenn du dann da oben stehst auf dem Turm, wirst du halt auch immer belohnt durch die Aussicht und ganz coole Kamerafahrten, die dich dann da durch dieses fiktionale Kirat irgendwie führen. Müssen wir jetzt kurz nochmal erklären. Also Kirat ist natürlich eine fiktionale Himalaya-Region. Aber vom Kulturkreis ist es alles sehr angelehnt an Nepal und sehr viel mit Hindi-Kultur und so. Also auch die Religion wird dort auch irgendwie einigermaßen korrekt dargestellt, was ich so mitgekriegt habe oder was ich so weiß. Also du triffst zum Beispiel auch so diese klassische Leichenverbrennung zum Beispiel, die dort zelebriert wird. Auf solche Sachen haben sie schon sehr viel Wert auf Detail gelegt. Also das fand ich schon sehr beeindruckend, dass du diese Atmosphäre, die diese Region irgendwie ausstrahlt, die wirkt sehr, sehr liebevoll beobachtet, sagen wir es mal so.
Das schon. Man muss aber schon ganz klar sagen, im Vergleich zum Beispiel zu einem Assassin's Creed, was viel, viel mehr Wert auf irgendwie historische Korrektheit legt, wo du zu jedem Gebäude, was du siehst, irgendwie die ellenlangen Wikipedia-Eintrag im Spiel durchlesen kannst und wo du auch wirklich merkst, okay, da wird noch viel, viel mehr Wert auf diese einzelnen Mini-Details gelegt. Da merkt man schon, okay, bei Far Cry steht schon das spielerische Spaß im Vordergrund. Also du merkst auch, dieses ganze Tal, wo du bist in Kyrat, ist schon auf Spaß und Gameplay Fun hin entworfen worden. Es ist ein
Vergnügungspark mit
genau.
Ja, klar, ist ein anderer Anspruch, aber das, was du triffst, das sieht schon auch ganz gut aus, finde ich.
Auf jeden Fall, ja. So, was ganz interessant ist, wir haben noch kein Wort über die Story verloren. aber daran merkt man schon, dass die Story bei Far Cry noch nie irgendwie wirklich das Zentrale war, weil es ist halt immer wie bei Open-World-Spielen, man fängt da mal an, wird dann so kurz in so eine Handlung eingeführt. Also wir können es ja mal kurz erklären. Nämlich der Ajay. Ich ärgere mich ja immer, wenn der Ajay ausgesprochen wird, weil auch wirklich Ajay geschrieben wird. Und seine Vorfahren, beziehungsweise seine Mutter, seine Eltern kommen aus Kyrat. Und er ist halt mit seinen Eltern dann in die USA geflohen, wurde da als kleiner Junge dann aufgezogen. Ich weiß gar nicht, oder wurde er sogar da geboren in den USA? Da habe ich jetzt ein Blackout, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, seine Mutter stirbt in den USA und hat quasi den letzten Wunsch, den sie hat, ist, dass er die Asche bitte zurück nach Kyrat bringen möchte, weil das halt eben ihr Heimatland ist.
Das ist das, was man am Anfang von diesem E3-Video auch gesehen hat, wie er im Bus sitzt mit dieser Urne.
Genau, absolut. Und dann reist er da eben hin und trifft dann eben den Peng Min, den quasi Despotenführer des Landes, der auch eine persönliche Relevanz hat, also einen persönlichen Kontakt zu der Familie von dem Ajay. Und ich bin da jetzt mal nicht so fies und spoiler, was da der eigentliche Hintergrund ist, weil das dann, das wird zwar relativ am Anfang erklärt, aber ich möchte es trotzdem nicht verraten. Und dann geht's halt so, der begrüßt dich dann da und du merkst auch schon gleich, okay, das ist ein ganz fieser Bösewicht, der wird auch wieder super gut eingeführt, das muss man auch irgendwie mal sagen, vom Charakter. Aber dann hast du halt das gleiche Problem wie bei jedem Open-World-Spiel. Du wirst halt kurz in die Story eingeführt, kriegst einen super tollen Bösewicht präsentiert, den du dann für die nächsten 30 Spielstunden nicht mehr siehst, weil du dann nicht nur
sehen
noch
musst, genau.
Genau, weil du noch Quatsch auf der Karte machst. Ja.
Und der auch nur böse ist in dem Moment, wo du zum nächsten Buchstaben gelaufen bist, der eine Story-Mission ist.
Genau.
Der meldet sich ab und zu mit dem Handy so unterwegs. Also er ruft manchmal bei dir an und so und fragt, was du so treibst. Das haben sie schon ganz humoristisch hingekriegt. Ich finde sowieso, dass Far Cry 4 sich nicht mehr ganz so also Far Cry 3 hat sich jetzt auch nicht arg ernst genommen. Es wurde von Far Cry zu Far Cry irgendwie selbstbewusster, sage ich jetzt mal so. Und Far Cry 4 nimmt sich schon auch nicht mehr so bierernst. Also sind auch schon sehr viele Nebenmissionen dabei, wo die Charaktere irgendwie sehr auch damit spielen, dass sie eine Nebenmission sind, wenn man so sagen kann.
Ja. Und die haben auch super coole Anspielungen drin. Du triffst an einer Stelle so ein Kifferpärchen, nenne ich es mal.
Die meinte ich, genau, die zwei meinte ich.
Aber die sind aber, also nicht Pärchen im Sinne von Liebespaar, sondern das sind halt zwei, die da irgendwie einfach gestrandet sind, so westliche Touristen und die dann da nur irgendwie rumgammeln und irgendwie was rauchen. Und die reden dann auch immer so, und wir das hier und wir haben das entdeckt und wir nennen es Oculus Spliff und sowas. Und das sind halt so schon coole Gags drin, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie der allerletzte Schenkelklopfer-Humor, sondern da kann man schon, wenn man Spielkultur und das alles ein bisschen verfolgt, kann man da schon.
So ein völlig durchgeknallter Typ, der die Waffen zur Religion emporhebt, der quasi dieses Ganze, eigentlich geht's ja doch nur um Ballern, der persifliert es quasi noch, indem er wirklich eine Religion gegründet hat und sagt, die Waffen sind unsere Götter und so. Also wirklich auf die Spitze getrieben, aber so, dass es wirklich auch anspruchsvoll und total gut ist. Also der spricht auch gut und der Ajay, der ist dem gegenüber auch sehr misstrauisch und sagt immer so, okay, wirklich cool gemacht.
Ja. Nee. Aber das gleiche Problem wie halt auch in allen diesen Spielen, der wird halt wieder ultraschnell zum Killer, ne?
Naja, klar. Das ist, da versucht das Spiel auch gar nicht irgendwie so einen Tomb Raider-Moment zu erzeugen. Du wirst vor vollendete Tatsachen gestellt. Deine Eltern haben quasi diese Konterbewegung gegenüber diesem Despoten gestartet.
Golden Path.
Und du bist halt jetzt quasi in die Rolle als Sohn. Du sollst jetzt gefälligst Verantwortung übernehmen und dann machst du das auch. Fertig aus. Da wird gar nicht drüber diskutiert. Du kriegst eine Waffe in die Hand und dann fängst du halt an, da mitzumachen, mitzumischen. Und das wird überhaupt nicht diskutiert oder gar nicht groß in Erwägung gezogen, ob er das überhaupt machen will. Also da hat Far Cry 3 ja noch so ein bisschen mit dieser ich werde jetzt hier zum bösen Killer und so. Gerade am Ende von Far Cry 3 wurde das ja noch so ein bisschen thematisiert. War mir zu wenig thematisiert und jetzt bei Far Cry 4 ist es so wenig thematisiert, dass man es fast gar nicht mehr kritisieren kann, weil es sich halt einfach auch nicht mehr, darum geht es überhaupt gar nicht. Es wird gar nicht erst versucht.
ich glaube, die Entwickler haben sich halt gesagt, mein Gott, was sollen wir uns da verrenken und jetzt noch irgendwie eine Erklärung dazu finden oder irgendwie diesen, oh, er ist geschockt, wenn er jetzt da in diesem bürgerkriegsgeschüttelten Land auf einmal auf Gewalt und Terror trifft und haben sie gesagt, mein Gott, machen wir uns nichts vor, die Spieler haben doch Spaß dran zu ballern und die wollen da irgendwie Chaos und Durcheinander verursachen und das gehört halt dazu und dann brauchen wir das auch jetzt nicht so tun, als ob wir da irgendwie eine große sophisticated Coming-of-Age-Story erzählen müssen. Also das ist natürlich klar, dass das jetzt irgendwie kein großer Wert drauf gelegt wird. Ich habe es gerade schon kurz angedeutet, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber auf Englisch ist es unfassbar gut, weil die natürlich alle so einen leichten indischen Akzent haben und dann immer so, ja, yeah, they're all driving like crazy. Und das macht aber so Spaß, einfach den Leuten zuzuhören. Oder diese, schade, dass die Radiosender, oder es gibt nur einen Radiosender, wenn du Auto fährst, aber das ist so unfassbar witzig. Es kommt aber leider trotzdem nicht an GTA ran, weil es wiederholt sich leider recht oft. Und es gibt auch nicht so viele Radiosender, sondern es gibt ja halt nur diesen einen. Aber allein das finde ich, also super, wie sie das großartig vertont haben.
Allein auch die Autos, wie, wenn du da in diesen Autos sitzt und dann die sind auch so gestaltet und designt, also was da auch allein für Karren rumfahren in diesem Land. Großartig. Also ist wirklich einfach ein großer Spaß, dieses Spiel.
Eine das einzige, Neuerung, ganz großer Kritikpunkt, es gibt ja auch die Tuk-Tuk-Taxis.
Ja.
Und die sind schon super witzig, aber was mich ärgert ist, dass die Lenkräder haben. Oder als ich in Indien war, hatten die keine Lenkräder, sondern solche
Motorradgriffe.
Also, genau, so Motorradgriffe. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil da lege ich dann schon Wert auf korrekte Fakten.
Eine Neuerung, die es im Far Cry 3 so nicht gab, es gibt jetzt manchmal so aufgespaltene Missionen. Also, dass du, es gibt zwei Anführer, die unterschiedlicher Meinung sind von diesem Golden Pass. Also, ein Mann und eine Frau, die sich halt immer streiten vor dir und unterschiedlicher Ansicht sind, wie man den nächsten Coup irgendwie schlagen müsste gegen Pagan Min. Ja. Und du kannst dich dann immer auf eine Seite schlagen, indem du halt, es ist dann so ein bisschen wie bei, ist ja egal, wie bei. Also du kannst dann entweder sagen, ich mache Variante A, ich helfe der Frau, ich glaube, dass ihre Entscheidung die bessere ist. Oder
Amida und Sabal heißen die übrigens.
Konnte ich mir nicht merken, nee. Oder ich unterstütze ihn und daraufhin verändert sich die Folgemission. Also du machst quasi trotzdem immer zwei Missionen, aber je nachdem, wem du zuerst hilfst, verändert sich dadurch eben die zweite Mission. Ändert jetzt nichts Grundlegendes, glaube ich. Habe ich zumindest so jetzt noch nicht nachvollziehen, kommt jetzt auch nicht so wahnsinnig oft vor. Aber es ist irgendwie so ein ganz cooles Element, weil du dann so noch so quasi so eine Moralentscheidung irgendwie fällen kannst. Also helfe ich jetzt dem Lager oder geht's mir eher darum, irgendwie da jetzt irgendwelche Waffendepots oder sowas zu sichern?
Aber das ist nicht schwarz-weiß. Also genau, das hört sich jetzt sehr simpel an, dass man sagt, ja, mein Gott, dann hast du wieder so einen Entscheidungsmoment, aber im Endeffekt ist das wieder hier die Katzenbabys töten oder sonst, also so total offensichtlich. Und das ist da halt überhaupt nicht, weil beide haben irgendwie eine logische Argumentation. Also es gibt zum Beispiel einen Moment, wo man so ein ist es ein Mondfeld oder sowas, auf jeden Fall irgendwas mit Drogen zerstören muss. Und der Sabal, also der Mann, sagt, ja, das musst du alles kaputt machen und diese Drogen machen das Land kaputt und das sind die Einnahmequellen von dem bösen Diktator. Und die Amida als Frau sagt dann da eben, ja, das stimmt schon alles, aber wenn wir das kaputt machen, dann nehmen wir im Prinzip auch dem Land eine extrem wichtige Einnahmequelle weg und den armen Leuten einen Arbeitsplatz. Also das heißt, wir müssen im Prinzip dafür sorgen, dass das Geld nicht mehr dem Pagan Min zugutekommt, sondern dass es halt der armen Landbevölkerung zugutekommt. Und dann sagst du, im Grunde stimmt ja eigentlich beides. Also es hat beides irgendwie eine logische Konsequenz, was daraus passiert. Und ist ja durchaus auch ein aktuelles Beispiel, hat man ja auch irgendwie mit der Bundeswehr in Afghanistan und so, dass du da gesagt hast, okay, wenn du den Leuten da den Mohnanbau wegnimmst, natürlich wird das für Drogen verwendet, aber andererseits nimmst du ihnen das Einzige, was sie irgendwie berufsmäßig da noch machen können. Und du kannst halt die ganzen irgendwie Felder halt abfackeln, aber dann verhungert halt die Familie, weil die dann kein Einkommen mehr haben. Und dann musst du halt sagen, gut, das heißt, da müssen wir eigentlich mal in so einer Grauzone agieren und müssen das halt irgendwie tolerieren, also quasi ein Auge zudrücken und halt versuchen, damit die langfristig irgendwie andere Arbeit bekommen, aber wir können die nicht einfach diese Einnahmequelle wegnehmen, weil dann, ja, verhungert die Familie oder dann werden sie erst recht extremistisch und
ich habe das alles abgefackelt. Ja. Sag nein zu Drogen.
Du, aber dann hast du ja den Mann gehört.
Ja, ja, da habe ich auf den Mann gehört. Ja,
das ist auch immer der Frau, weil
du kannst dich nämlich auch jedes Mal umentscheiden, das ist dann auch ganz gut.
Ja, ja, und es ist ja auch dementsprechend dann, wer der Führer des Golden Path ist, ist dann halt eben diese Amida oder der Sabal. Aber ich höre natürlich immer auf die Frau, weil ich ja ganz klar weiß, dass die Einzige ist, die in so Krisensituationen irgendwie den kühlen Kopf bewahrt und der Mann will ja nur Gewalt und Waffenzeug sehen und deswegen war mir eigentlich immer relativ klar, du musst auf die Frau hören, damit die
ich fand den Mann eigentlich fast schon vernünftiger. Aber gut, das ist ja das Schöne daran, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist. Ich bin jetzt
ich glaube aber tatsächlich,
noch nicht, ja?
Ich glaube aber tatsächlich, du tust dem Spiel ein bisschen Unrecht. Ich glaube schon, dass es durchaus verschiedene Pfade nimmt.
Wollte ich jetzt gerade sagen, ich bin mit der Story nicht durch. Ich habe jetzt irgendwie die 17 von 30 Story-Missionen oder so gemacht. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht, aber es ist ein ganz nettes Beiwerk, diese Story, aber es ist nicht der Hauptgrund, warum ich dieses Spiel spiele. Es ist jetzt, es macht hin und wieder Spaß, dann da wieder so zu den Buchstaben zu gehen und wieder so ein bisschen Story-Happen zu kriegen. Und ich bin mal gespannt, ob sich das grundsätzlich verändert, je nachdem, wem du mehr geholfen hast, dem Mann oder der Frau. Da wird schon ein paar unterschiedliche Enden geben, das denke ich schon. Bist du denn weiter fortgeschritten in der Geschichte?
Nee, ich bin leider auch noch nicht weitergekommen, aber das liegt tatsächlich dran, also ich habe jetzt, glaube ich, ich näher mich der 20-Stunden-Marke und ich verbringe nur Zeit damit, irgendwas in der Open World zu machen und ist immer fast so ein bisschen, jetzt musst du mal eine Story-Mission machen, damit du mal ein bisschen weiterkommst, damit sich mehr von der Karte öffnet, weil du auch dann im späteren Verlauf hast du nochmal quasi ein zweiteres, schwereres Gebiet und das öffnet sich erst, wenn du eine gewisse Story-Mission erfüllt hast und das ist ein bisschen so, ja, das muss ich jetzt mal machen, damit ich wieder was für einen Koop habe und das heißt, die Story ist jetzt für mich nicht der Hauptaspekt, sondern es ist wirklich dieser Spielplatz, wie du schon richtig sagst, dieser mach einfach, was du willst, wo du gerade Lust drauf hast. Und da kann man sich wirklich verlieren drin. Das muss man schon
im positiven Sinne
so sagen. Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, also eine große Empfehlung. Wir wurden jetzt auf Twitter, hat mich jemand gefragt, ob es auch ein gutes Spiel ist, wenn man Shooter nicht so mag. Dann, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also es geht halt schon in erster Linie um Waffengewalt. Das muss man schon sagen. Egal, ob du jetzt halt schleichend dich ranpirscht und mit Pfeil und Bogen oder mit dem Sniper unterwegs bist, aber es artet schon immer danach aus, wenn du entdeckt wirst oder wenn Chaos losbricht oder wenn halt dein Schleichen nicht so funktioniert, musst du dich schon irgendwie mit Kanonenkugeln irgendwie durchsetzen. Da wirst du nicht drum rumkommen in diesem Spiel.
Bleihusten,
genau.
Bleihusten, um mal nicht husten, um mal altes GamePro-Wort zu zitieren. Ja, also wer Shooter überhaupt nicht mag, der wird dann auch mit Far Cry nicht glücklich werden. Also das muss man schon einfach sagen, weil alles Schleichen und Open World irgendwie so mal beiseite getan. Im Endeffekt kommt es dann schon noch immer drauf an, dass man irgendwie einfach rumballert. Wer aber Shooter mag, der kann mit dem Spiel eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Also, weil das ist für mich wieder einfach einer der spaßigsten Shooter, weil er eben nicht dieses 6 Stunden Popcorn-Kino-Kampagne und wo alles inszeniert ist, und sondern halt dieses, okay, mach dir halt einfach, spiel dir dein eigenes Spiel, so wie du Lust drauf hast.
Und, ja, und ich finde es gerade gut, weil es eben nicht so Dauerfeuer hat, also von den Eindrücken her, sondern eben auch diese ruhigen Momente. Wenn du jetzt irgendwie ein bisschen Entspannung haben willst am Abend, dann gehst du halt wirklich auf Jagd und baust dir irgendwie, du hast ja auch immer was davon. Also wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt Tiere jagen, dann hast du irgendwie ein paar Felle eingesammelt, so nach 1-2 Stunden. Kannst es auch gemütlich im Koop machen, kannst dich nebenher ein bisschen unterhalten, kannst so ein paar Kräuter einsammeln und hast dann trotzdem was davon, weil du dann eben dir zum Beispiel größere Rucksäcke oder mehr Waffenslots oder sowas freischalten kann. Also egal, was du in diesem Spiel machst, ob es jetzt eher ruhigere Momente sind oder eben so schwerere Aufgaben wie diese Schlösser einzunehmen. Du hast immer irgendwie auch dieses Belohnungsprinzip. Das funktioniert die ganze Zeit. Also du hast immer irgendwie dieses Bestätigungsgefühl, dass das irgendwie Sinn gemacht hat oder Bock gemacht hat oder neue Sachen freigeschaltet hat auf der Karte oder. Also man hat immer was zu tun.
Und weil du die Musik schon gerade angesprochen hast, ist dir aufgefallen, dass das Spiel scheinbar merkt, wenn du jetzt gerade irgendwie nichts machst, sondern einfach nur ein bisschen durch die Landschaft streichst, dass sie dann auch so eine ganz coole, so ein bisschen so eine entspannte Chipmucke einspielen? Mhm. Cool. Also manchmal kommt dann ganz ruhige Musik, wo du halt wirklich merkst, okay, die ist jetzt einfach so, weil du in der offenen Welt so ein bisschen rumstreifst und an manchen Stellen kommt dann dieser Punjabi-MC, jetzt fällt mir wieder ein. Genau.
Mit dem Knight Rider-Theme, genau.
Genau, perfekt, super. Also wirklich, wo du sagst, okay, genauso muss gute Videospielmusik sein. Die darf nicht zu aufdringlich sein an manchen Stellen darf sie aber aufdringlich sein, wo es dann wirklich drauf ankommt, dass die Musik einfach auf den Punkt irgendwie genau da passt. Und das macht sie in dem Spiel wirklich, weil dieses Punjabi-MC, das ist halt so total geile, moderne Interpretation von so indischer Musik. Ich hoffe auch, ich habe den Abspann noch nicht gesehen, ich hoffe im Abspann, dass dann so Tanzen kommt, wie bei Slumdog Millionär, weißt du das, wo sie dann am Ende...
Ja, so ein Bollywood-Moment, der fehlt
genau,
eigentlich
ja.
noch.
Ja, das fehlt noch, ja.
Ja, ein schönes Ding. Also, wie soll man sagen, ich hätte jetzt auch nichts gegen den Far Cry 5 in 2 Jahren. Also mir macht diese Formel weiterhin Spaß. Ich konnte das nicht ganz so nachvollziehen. Klar wünscht man sich immer irgendwie innovative neue Ideen, aber ich finde, dass Far Cry 4 auch ein paar Sachen reinbringt, die halt Far Cry 3 nicht hatte. Und ich habe so viel Spaß bei dem Spiel, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass man sagt, das ist nur eine neue Map und ein neues Setting. Weil das ist echt Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, fand ich.
Na gut, der kommt dazu. Also wenn man im Prinzip so argumentiert, kann man sagen, hey, der Koop ist nochmal so ein ganz neuer Spielmodi.
Ja, absolut, ja.
Und das reicht eigentlich schon als Verkaufsargument. Mhm. Und das siehst du auch, also in meiner Friendslist, da ist im Prinzip fast immer jemand zu finden, der Far Cry spielt. Und die Leute sind da auch gar nicht so, wie du das am Anfang dargestellt hast, mit so, ja, man spielt immer nur bei dem einen auf der Karte, sondern jeder sagt einfach so, ja, cool, dann helfe ich dir mal. So, ich komme einfach mal bei dir ins Spiel rein und dann, was brauchst denn du noch? Ja, ich brauche irgendwie Nashörner. Die sind echt schwer. Ja, komm, wir probieren das mal mit irgendwie Sprengstoff oder sowas. Mhm. Und dann hilft man sich halt gegenseitig. Und dann ist so, ja, was brauchst du denn noch? Ja, ich bräuchte noch irgendwie diese kleinen Affen. Ja gut, dann schauen wir halt mal auf der Karte, wo gibt's die? Und dann fliegen wir halt zusammen hin. Also das heißt,
oder
man
hier,
hilft
lass uns
sich
ein paar
dann,
Türme einnehmen. Oder lass uns noch ein paar Forts einnehmen oder so.
Ja. Genau, also man hilft sich da dann auch wirklich so und versucht dann halt einfach Möglichkeit, gut, jagen ist dann hilft, kommt dann beiden zugute. Aber wenn man halt sagt so, ja, ich bräuchte da echt jemand, der mir mal hilft, dieses Fort einzunehmen. Ja gut, dann probieren wir das mal zusammen. Mhm. Und
wer keine Freunde hat, hat dann auch einen integrierten Offline-Koop-Modus quasi. Man kann sich im Spiel auch so wie heißen die im Spiel? Armed Helpers oder so. Man kann quasi so Tickets lösen und dann kommen 3 bewaffnete Typen mit so einem Auto angefahren, mit so einem Jeep, springen ab und ballern mit dir rum. Also Armed Friends oder, also quasi von dieser Bewegung, von diesem Golden Pass kannst du einfach Leute rufen, wenn du keinen anderen hast. Um dann eben auch schwerere Forts oder so lockerer einzunehmen. Also da haben sie schon auch mitgedacht, dass Leute, die offline spielen oder so, trotzdem auch diese schwereren Schlösser oder so einnehmen können.
Genau, also der Koop ist völlig optional, aber das finde ich ist cool so gemacht, weil du kannst halt Koop spielen und es lohnt sich auch. Du hast wirklich einen Vorteil dadurch. Du hast allein deswegen einen Vorteil dadurch, weil du dem Koop-Partner den Mittelfinger zeigen kannst.
Es gibt so, genau.
Es gibt so gewisse Gesten, die du machen kannst, wie so, guck mal da drüben oder irgendwie Let's Stay Silent oder sowas oder Let's Rampage oder so, genau. Wo du halt dann irgendwie so gewisse Taktiken vorgeben kannst oder gewisse Wegpunkte markieren kannst, um halt, wenn du nicht mit jemandem über Headset reden kannst, was ich aber schon empfehlen würde, weil es einfach besser ist, wenn man sich so direkt absprechen kann. Und wenn du es aber nicht kannst, gibt es so gewisse Gesten und da gibt es zum Beispiel auch Salutieren und Mittelfinger. Das ist halt einfach immer, sorgt immer wieder für große Erheiterung, wenn man das macht. Es bringt zwar überhaupt nichts fürs Spiel, aber allein, dass es geht.
Aber cool, allein den Honigdachsen den Mittelfinger zu zeigen, ist schon 120% wert.
Und ich wette mit dir, das Spiel hat wahrscheinlich auch extra in den USA so eine Adults-Only-Wertung bekommen, nur weil man den Mittelfinger zeigen kann. Genau, und sonst wäre es wahrscheinlich so eine 16-Plus-Rating bekommen.
Wunderbar. Also kann ich nur empfehlen und ich werde mich jetzt auch gleich, glaube ich, wieder nach Curat stürzen. Ich will jetzt noch wissen, wie die Story ausgeht.
Echt? Nee, lass uns mal Koop spielen. Lass uns
lieber Nashörner jagen.
Lass uns Wildschweine jagen. Ja, also dann pfeifen wir uns beide noch einen Oculus Bliff rein und spielen noch eine Runde Far Cry im Koop. Also wirklich ein schönes Ding. Es ärgert mich fast ein bisschen, dass es jetzt gerade so in diesem heißen Release-Phase rauskommt, wo man nicht ganz so viel Zeit hat vielleicht, für mich funktioniert diese Ubisoft-Formel.
Und ich freue mich sehr, Far Cry 3 hatte ja dann diesen Blood Dragon, diesen 80s Neon DLC bekommen. Ich bin sehr gespannt, was sie sich diesmal einfallen lassen. Ich hoffe, dass da auch wieder so ein bisschen was kommt. Dieser Mut wurde ja belohnt von Blood Dragon. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da mit dieser Engine auch nochmal irgendwie sowas passiert.
Das hat mich auch tatsächlich gewundert, warum, also Ubisoft hat's ja eigentlich vorgemacht, wie man gute DLCs macht. Also sprich, bei Far Cry gab's diesen Blood Dragon, den du schon angesprochen hast, bei Assassin's Creed gab es dieses Freedom Cry, was im Prinzip ein für sich abgeschlossenes Spiel war. Also das heißt, wenn du das Hauptspiel gespielt hast, war das eine sinnvolle Erweiterung. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, oh, mir fehlt was von dem Hauptspiel, wenn ich das jetzt irgendwie nicht mache. Und deswegen hat es mich so gewundert, dass sie jetzt bei dem Unity wieder irgendwie auf so komische Microtransactions und so, da habe ich mir gedacht, da würden die einfach sagen, komm, da scheiß mal drauf und machen dann lieber so einen kompletten, schönen, abgetrennten DLC, den man dann aber halt auch für 15 Euro verkaufen könnte. Und wenn dann wirklich sowas wie Blood Dragon dabei rauskommt oder Freedom Cry, dann ist das auch locker seine 15 Euro wert, weil das halt im Prinzip nochmal ein vollwertiges Spiel ist, mit dem du irgendwie 8 Stunden aufwärts verbringen kannst. Und
ja.
Warten wir mal ab, was da kommt.
Gut, also 120% und viel Spaß im Koop-Modus, viel Spaß beim Nashörner zerbomben. Und wir sehen uns in Kirat. Tschüss.
Ciao.